Mal ein Einstieg für die Autofahrer, okay? Stell dir vor, du auf der Autobahn, plötzlich hinter dir die Polizei, Blaulicht. Was macht das mit dir? Es gibt die Coolen, das weiß ich, aber ich glaube, die meisten, die sind wie ich. Du schaust in den Rückspiegel, siehst das Blaulicht, der Puls geht kurz hoch. Und dann passiert in etwa Folgendes. Du checkst als erstes den Tacho. Ja? Danach schaust du, ob da irgendwo ein Warnlämpchen an ist. Und dann legst du deine beiden Hände so ans Lenkrad, wie sie da irgendwie auch dran gehören. Ja? Kennt das, 10 Uhr, 2 Uhr. Ja? Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann fängst du an zu überlegen, habe ich irgendwo was falsch gemacht? Ist der TÜV wirklich noch nicht abgelaufen? Solche Gedanken schießen dir durch den Kopf. Nur weil hinter dir ein Auto fährt mit Blaulicht, was nach Polizei aussieht. Warum reagieren wir so? Ganz einfach, wir haben tief drin eingebaut so eine Art Alarmsystem. Das ist nämlich unser Gewissen. Und wir wollen weitermachen in der Apostelgeschichte. Da, wo Paulus vor dem römischen Statthalter Felix steht, für alle die das erste Mal da sind oder die ersten paar Male und mich nicht kennen, ihr habt nur 66 Predigten zur Apostelgeschichte verpasst, okay? Das kann man alles nachhören, das ist auf meinem YouTube-Kanal, ja? Also bis ich da weitermache, ich weiß nicht, in 2 Monaten habt ihr eine faire Chance, ja? Jeden Tag eine und dann ist gut. Aber wir steigen halt ein mit Nummer 67 und deswegen kann ich jetzt nicht alles wiederholen, was die anderen schon wissen. Also Paulus, Apostel, gefangen genommen vor dem römischen Statthalter Felix an der Mittelmeerküste, da wo der stationiert ist, nämlich in Caesarea. Und Paulus gerade unter extremen Druck geraten. Also wir steigen mitten hinein in einen Prozess und die Anklage hat einen ganz hochkarätigen Anwalt, den Tertullus, aufgefahren und hat wirklich Paulus in der Luft zerrissen. Hat gesagt, das ist eine Pest, das ist ein Aufwiegler, das ist eine Gefahr für den Religionsfrieden. Und du denkst dir, boah, ja, das ist ja Antike, okay? Da konnte man jemandem tatsächlich noch den Kopf abschlagen. Das ist gefährlich. Und wir erleben, wie Paulus unglaublich tiefenentspannt in dieser Situation reagiert. Es ist wirklich so, du liest das durch und denkst, Paulus, komm, jetzt muss doch irgendwo mal der Puls ein bisschen hochgehen. Unglaublich tiefenentspannt. Und wir wollen uns anschauen, wie er das macht. Und es hat viel damit zu tun, dass er zuerst einmal diese ganzen Lügen, die im Raum stehen, mit Fakten konfrontiert. Also er demontiert Lüge durch Wahrheit. Und wir lesen Apostelgeschichte 24 ab Vers 10. Paulus aber antwortete, nachdem ihm der Statthalter zu reden gewinkt hatte, da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über diese Nation bist, so verteidige ich meine Sache getrost. Du kannst ja erfahren, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich hinaufging, um in Jerusalem anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel angetroffen, noch dass ich mit jemand in Unterredung war oder einen Auflauf der Volksmenge machte, weder in den Synagogen noch in der Stadt. Auch können sie dir das nicht beweisen, weswegen sie mich jetzt anklagen. Wir halten erstmal fest, Paulus ist höflich. Er ist kein Schmeichler wie der Tertullus, von dem wir letztes Mal gehört haben, aber Paulus weiß, was sich gehört. Ja, Liebe ist immer taktvoll. Deswegen fängt er nett an und dann präsentiert er die Fakten. Was sind die Fakten? Naja, ja, Paulus war in Jerusalem, das stimmt. Er war auch im Tempel. Und das hatte damit zu tun, dass er nach Jerusalem gekommen war, um anzubeten. Und wie lange ist das Ganze her? Ungefähr 2 Wochen. Also bis dahin stimmt alles. Fakt ist aber auch, dass er nichts, wirklich absolut nichts von dem getan hat, wessen seine Gegner ihn anklagen. Weder haben die Leute, die ihn da anklagen, ihn selber im Tempel irgendwie ergriffen, noch war er Teil einer Verschwörung, noch hat er einen Aufstand angezettelt und Paulus sagt das richtig hier, weder in den Synagogen noch in der Stadt, also nirgendwo. In Vers 9 heißt es, nach der Anklage des Tertullus, Apostelgeschichte 24, 9, aber auch die Juden griffen Paulus mit an und sagten, dass dies sich so verhalte. Also da stehen Lügen im Raum und jetzt kommen andere Leute und sie wollen diese Lügen wodurch zur Wahrheit machen? Naja, einfach dadurch, dass man noch viel mehr vermeintliche, böse, falsche Zeugen anbringt. Das, was hier passiert, und das muss uns klar sein, das ist pure Propaganda. Also Propaganda versucht durch häufige Wiederholung von Unwahrheit nicht wahr sind. Aber wenn es um die harten Fakten geht, dann kann Paulus hier ganz locker sagen, auch können sie dir das nicht beweisen, weswegen sie mich jetzt anklagen. Und Paulus kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ihm wird ja vorgeworfen, dass er als Anführer einer Sekte, nämlich Anführer der Sekte der Nazoräer, also da merken wir, da klingt ein bisschen Jesus aus Nazareth mit. Nazoräer war jetzt nicht unbedingt ein Ehrentitel. Ja, das sind irgendwie die Dummköpfe. Und Anführer einer Sekte von Dummköpfen, ja, ist er gerade dabei, den Religionsfrieden zu gefährden und den Tempel zu entheiligen. Dabei hört sich die Wahrheit doch eher so an. Vers 17 und 18. Nach mehreren Jahren aber kam ich her, um Almosen für meine Nation und Opfer darzubringen. Bei diesen fanden sie mich gereinigt im Tempel, weder mit Auflauf noch mit Tumult. Ich mag das Wort Auflauf, weil ich mag Lasagne. Geht es euch auch so? Man liest Auflauf, aber man denkt automatisch nicht an Rebellion. Auflauf ist etwas, was man in den Ofen schiebt, oder? Aber hier ist was anderes gemeint. Auflauf ist hier Tumult, ist hier Rebellion, okay? So, und was sagt Paulus hier? Paulus sagt, bin ich ein Verächter der jüdischen Religion? Will ich hier alles kaputt machen? Nein, das Gegenteil ist wahr. Ich bin gekommen, um Almosen zu bringen. Ja, für wen denn? Na, für verarmte Juden. Und dann, was war im Tempel? Ja, ich war da, aber was habe ich da gemacht? Was wollte ich tun? Na, ich wollte Opfer darbringen. Und ich war gereinigt. Und dann bin ich übrigens, lieber Felix, von ganz anderen Leuten ergriffen worden. Vers 19. Es waren aber einige Juden aus Asien, die hier vor dir seien und Klage führen sollten, wenn sie etwas gegen mich hätten. Aha, merkt ihr? Die Juden, die Paulus hier verklagen vor Felix, das sind überhaupt nicht die, die ihn ergriffen haben. Ja, warum sind die denn nicht aufgetaucht? Und wenn ihr die Geschichte noch ein bisschen kennt, die sind nicht aufgetaucht, weil die haben mit ihrem Tun einen Tumult, einen echten Tumult verursacht. Die sind jetzt nicht dabei, weil das sind Juden aus der Provinz Asia. Ja, das ist die heutige Türkei. Also die stammen nicht aus Thailand oder aus Kambodscha, sondern die sind aus der heutigen Türkei. Und die sind nicht hier, weil sie waren verantwortlich dafür, dass ein römischer Kriegstribun in Jerusalem einen echten Tumult auflösen musste. Natürlich tauchen die nicht vor Felix auf, weil sie sind das eigentliche Problem. Aber hey, wen interessieren schon Fakten, wenn ich so einen Tumult, so einen beinahe Volksaufstand auch einem anderen, nämlich Paulus, in die Schuhe schieben kann? Und Paulus fordert hier völlig zu Recht, dass man doch bitte, wenn man was gegen ihn hat, dass man bitte schön, dass die Leute, die ihn ergriffen haben, dass die Leute, die so krasse Lügen über ihn verbreitet haben, dass die sich bitte hier verantworten. Aber genau das passiert nicht. Ja, merkt ihr, eigentlich stehen hier die falschen Leute vor Felix. Leute, die nichts mit der Sache zu tun haben, die klagen den Paulus an. Und ganz grundsätzlich gilt, Vers 13, auch können sie dir das nicht beweisen, weswegen sie mich jetzt anklagen. Klar, wenn das die falschen Leute sind, die gar nicht dabei waren, ja, die wissen nichts. Die aus heiße Luft, mehr ist das einfach nicht. Sie haben eigentlich nichts gegen ihn in der Hand. Und das finde ich so großartig. Und das, was man theoretisch gegen ihn in der Hand haben könnte, ja, so, jeder hat ja ein bisschen was im Leben, wo du sagst, ja, wie vorhin, wo du fragtest, wie geht's uns allen gut, ja? Ja, also es ist immer so ein bisschen Medium, ja? So wie bei einem guten Steak, ja? Es ist irgendwie nie roh und nie ganz durch, immer so ein bisschen Medium, ja? Es gibt in jedem Leben gibt's was, wo man so ein bisschen sagt, ja? Und Paulus hat überhaupt kein Problem, ja? Nur einverstanden, dann gebe ich das zu. Es gab ja, als er im Hohen Rat war, da gab es ja so einen kleinen Tumult. Und irgendwie war er für diesen Tumult verantwortlich. Hier, Apostelgeschichte 24, ab Vers 20. Oder lasst diese selbst sagen, welches Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn, und jetzt gibt es zu, es sei denn wegen dieses einen Ausrufs, den ich tat, als ich unter ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute vor euch gerichtet. Es ist dieser eine Aufruf, den Paulus macht im Hohen Rat. Das ist ein taktischer Schachzug gewesen, aber erst nachdem er gemerkt hat, ich kriege hier überhaupt keinen fairen Prozess, ich muss jetzt irgendwie meine Haut retten. Und dann macht er diesen Ausspruch, er spaltet den Hohen Rat in der Mitte. Aber wisst ihr was, Paulus hat überhaupt kein Problem, das zuzugeben. Ja, stimmt, also wenn die was gegen mich haben, die hier vor mir stehen, das wäre so das Einzige, was mir einfiele, ganz ehrlich. Ich fasse nochmal zusammen. Warum bleibt Paulus in einer Situation, die lebensbedrohlich sein könnte, so tiefenentspannt? Ganz einfach, er präsentiert die Fakten. Er präsentiert die Wahrheit. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, das ist so schön, der muss nichts verschleiern. Der muss nicht aggressiv werden. Der muss keine rhetorischen Tricks anwenden. Der muss nicht so rumschmeicheln. Der lässt einfach in Ruhe die Wahrheit für sich sprechen. Es geht heute um das Thema Gewissen. Es geht darum, welchen Wert es hat, ein reines Gewissen zu haben. Oder ich habe der Predigt den Titel gegeben, die Kunst, nachts gut zu schlafen. Okay, und ihr merkt schon, womit beginnt ein reines Gewissen? Es beginnt mit handfester Integrität. Jeder kann sich anschauen, was ich tue. Und ich finde das total spannend. Stell dir vor, wir würden alle ein Leben leben, wo jeder sich deinen Browserverlauf anschauen darf. Wo du sagst, ich habe hier nichts gelöscht, ja, kennen wir ja alle, ja, so den Browserverlauf mal kurz löschen, weil man doch ein bisschen peinlich findet. Hier ist nichts gelöscht. Ja, die letzten zwei Jahre, schau dir einfach an, wo ich war. Lass die KI das durchsuchen. Lass eine kleine Hitliste machen. Ja? So schwarz, dunkel, grau, grau. Also dein Browserverlauf, deine Bildschirmzeit. Beim iPhone gibt es sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habt ihr da mal drauf geschaut? Ja? Womit du wirklich deine Minuten am Handy verbringst. Nicht, was du denkst, sondern harte Fakten. Wie lange war ich wo? Das wäre doch mal spannend. Oder für andere Leute, die sagen, oh, ich bin glücklicherweise nicht so der Typ, aber vielleicht ist es dein PayPal-Konto. Einfach mal reinschauen. Deine WhatsApp-Nachrichten. Einfach mal so ein bisschen, wie sieht es in deinem Leben wirklich aus? Und ein reines Gewissen beginnt damit, hier wie bei Paulus, mit Integrität. Es gibt einfach keine Schmuddelecken. Ich kann mein Leben vor Gott verantworten. Das ist das, was wir bei Paulus sehen. Und wenn ihr euch die Frage stellt, warum lebt der Kerl so geradlinig? Das ist ja schon bei Paulus irre auffällig. Dann ist die Antwort absolut banal. Es ist so banal, dass es fast peinlich ist, es zu predigen. Paulus lebt so geradlinig, weil er im Licht der Ewigkeit lebt. So wirklich banal ist das. Hier, hört euch das an. Apostelgeschichte 24, Vers 13. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, Sekte hier im Sinne von Partei, ja, so wie die Sadduzäer und die Pharisäer und die Essener, so hat man auch die Christen als eine Partei des Judentums gesehen, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen,
so dem Gott meiner Väter diene, indem ich in allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Das ist der Punkt. Paulus sagt, wenn du wissen willst, Felix, warum ich dir einfach nur Wahrheit präsentieren kann, warum es in meinem Leben integer, ehrlich zugeht, warum ich diese Schmuddelecken nicht habe und da, wo sie sind, sie bekenne und lasse und rausschmeiße. Warum das so ist? Na, ganz einfach. Ich kenne Gott. Ich weiß, was in der Bibel steht. Und ich weiß, es wird eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben. Ich lebe mein Leben im Heute, im Licht der Ewigkeit. Das, was du heute tust, hat in der Ewigkeit Bedeutung. So einfach ist das. Du lebst heute für die Ewigkeit. Der Atemzug, den du jetzt tust, ist ein Atemzug für die Ewigkeit. Die Gedanken, die du jetzt denkst, die Worte, die du nachher beim Kaffeetrinken sagen wirst, die guten Taten, die du heute Nachmittag machen wirst, das hat alles, es zahlt ein auf die Ewigkeit. Das ist vor Gott nicht verborgen. Du lebst nicht dein Leben und irgendwann ja, holt dich Gott wie so der Zauberer aus dem Zylinder so raus, so Ping-Pong, jetzt bin ich mal da, hallo, ja. Nee. Zwei Dinge stehen hier. Erstens, Paulus vertraut Gott in allem, was in dem Gesetz und in den Propheten steht. Er liest seine Bibel und da ist erstmal ein Aha, so ist es. Vielen herzlichen Dank. Und dann Punkt 2, er hat die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Es wird eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben. Das ist seine Perspektive. Paulus weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. Und Paulus weiß, dass in der Ewigkeit einmal alles ans Licht gebracht werden wird. Und zwar von Gott. Und wir merken, wenn wir für uns entschieden haben, wir wollen Gott dienen, dann geht es nicht anders, als dass wir jeden Tag mit dieser Perspektive Ewigkeit leben. Und dann wird das unser Verhalten prägen. Dann wird das vor allem unseren Umgang mit den Dingen prägen, wo wir merken, die sind nicht in Ordnung. Wir werden diese Dinge in Ordnung bringen wollen. Wenn ich weiß, dass Gott mir zuschaut, dann wird das mein Verhalten verändern. Wenn ich weiß, dass Gott, oder wenn ich mir das wünsche, dass Gott Herr in meinem Leben ist, und darum geht es im Christsein, dass Gott Herr ist, dann weiß ich, er sieht, was ich tue. Er sieht, was ich sage. Aber er sieht auch, was ich nicht tue, obwohl ich es tun könnte. Er sieht, was ich nicht sage, obwohl ich es vielleicht sagen sollte. Es gibt einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, den ich extrem spannend finde. Und ich bin ja ein großer Freund vom Auswendiglernen von Bibelversen. Vielleicht ist das einer, wo der ein oder andere sagt, ich zücke mal mein Handy und packe das gleich in mein Auswendiglernen-Programm mit rein. Hier, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 4 und 5. Paulus, der von den Korinthern angeklagt wird. Und dann heißt es, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Also nur weil ich mir selber nichts vorzuwerfen habe, mir nichts einfällt, heißt das noch nicht, dass alles in Ordnung ist. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Also es geht nicht um die Frage, wie ich über mich denke, es geht um die Frage, wie Gott über mich denkt. So verurteilt nichts vor der Zeit. Das ist ein Verbot an die Korinther, die eben Paulus irgendwie verurteilen, denken, der taugt nichts. Und da sagt er, Vorsicht, ich lebe nicht für euer Urteil, sondern ich lebe für das Urteil Gottes. Und wie verurteilt oder beurteilt Gott das Leben eines Christen? Hier, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also es kann sein, dass Leute dich total doof finden und du sagst, Vorsicht, Freunde, das wollen wir mal abwarten, bis der Herr kommt. Und dann wollen wir mal schauen, was er zu meinem Leben sagt. und ob er nicht mein Leben gut findet, obwohl alle anderen es ziemlich dämlich fanden. Das warten wir erst mal ab. Was hier aber deutlich wird, ist, Gott wird ein Urteil über mein Leben sprechen. Das ist klar. Und Gott wird mich bei diesem Urteil nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen. Gott wird das Verborgene und die Absichten des Herzens offenbar machen. Und das finde ich so großartig. Weil wie oft ist es so, dass wir im Herzen was anderes haben, als wir wirklich nach außen leben. Das kann sein, dass es im Herzen dunkler aussieht und wir nach außen einfach heucheln. Das kann aber auch andersrum sein, dass wir im Herzen das Beste wollen und dann kommt einfach nur Murks bei raus. Und Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, wie es in uns drin aussieht. Menschen sehen die Hülle und Gott sieht mein Herz und sagt, hey, ich kenne dich durch und durch. Ich kenne diese verborgenen Momente in deinem Leben. Ich weiß, wonach du dich sehnst, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht schaffst. Ja? Wenn dein Browserverlauf und dein PayPal-Konto und wenn dein WhatsApp-Status-Dingsbums, na, ich habe kein WhatsApp, deswegen bin ich da der Falsche, ja? Wenn das vielleicht nicht immer ganz kongruent ist, nicht immer ganz passt mit dieser Idee, Jesus ist Herr, Gott kennt dein Herz. Und das finde ich so großartig. Gott kennt mein Herz. Und Gott wird einmal das, was ich lebe, beurteilen. Er will mich, wie heißt es hier, er will mich beloben. Ja? Dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Gott möchte sagen, das hast du gut gemacht. Ich habe dein Leben gesehen. Ich habe deine Bemühungen gesehen. Das war schön. Vielen Dank. Und deswegen gibt es Johannes 5, Vers 28, 29, diese Auferstehung auf zweifache Weise. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und wir merken hier zwei Gruppen, die der Herr Jesus beschreibt. Es kommt die Stunde, das ist ein Moment in der Zukunft, wo Gott, in dem Fall der Herr Jesus, spricht und dann werden die Toten wieder lebendig. Und dann merken wir, für Gott spielt das Böse, das wir getan haben, eine Rolle. Es reicht ihm nicht, dass man sagt, ja, aber ich war doch Mitglied in der So-und-So-Gemeinde und ich habe doch irgendwie dieses Bekenntnis mitgesprochen und ich war doch an Ostern im Gottesdienst, ich habe sogar Ostereier mitgefärbt. Ja? Also, nee, Vorsicht. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich bin gläubig. Echter Glaube möchte Früchte hervorbringen. Ein neues Herz, was Gott uns schenkt, bewirkt ein neues Leben. Und das ist in sich deshalb logisch, weil wenn du ein neues Herz hast, wenn in dir diese Sehnsucht nach Gott ist, dann lässt du Gott in deinem Leben arbeiten. Und Gott ist der, das heißt mal im Philipperbrief, der in uns das Wollen und das Wirken schafft. Ich finde das so großartig, so nach dem Motto, eigentlich musst du nur Gott machen lassen. Aber das ist der schwierigste Punkt, oder? Eigentlich müssen wir nur Gott sagen, Herr Gott, hier bin ich, ja? Nimm mein Herz, ja? Und schenk mir das Wollen und schenk mir das Wirken. Und Gott sagt, klasse, will ich machen. Aber dieser Schritt, das zuzulassen, der liegt bei uns. Und deswegen, man erkennt den Glauben eines Menschen tatsächlich an dem Guten, das er wirkt. Hier, 3. Johannes 1, Vers 11, Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Es ist wirklich so banal an vielen Stellen. Es ist so furchtbar banal. Ja? Es ist für einen echten Christen einfach völlig normal, dass er Gutes tut, dass er fleißig ist, dass er nicht lügt, nicht stiehlt, die Ehe nicht bricht, die Wahrheit sagt. Das ist einfach völlig normal. Warum? Das hatten wir vorhin. Ich glaube an das, was im Gesetz und den Propheten steht. Ich glaube Gott einfach. Gott sagt, lass die Finger davon, das macht dich kaputt. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe mal früher jemanden gehabt, absoluter Autoexperte. Also es gibt so Autoexperten und Autoexperten. Ja, das war so der ultimative Freak. Und der meinte, Jürgen, du fährst einen Diesel, fahr die ersten, was weiß ich, bis er warm ist, unter 2000 Umdrehungen. Langsam habe ich gemacht. Warum? Weil er ein Freak war. Kann ich dir erklären, warum das richtig ist? Nein. Ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Weil er war der Freak. Er wusste, wie ein Diesel funkt. Er wusste das einfach. Wenn du lange mit dem Ding glücklich werden willst, machst du das so. Ich mache das auch so. Und so ist das bei Gott auch. Gott sagt, ich weiß, wie Leben funktioniert. Wenn du lange mit deinem Leben bis in die Ewigkeit glücklich sein willst, machst du das so, wie ich das sage. Übrigens, ich bin Mensch geworden, habe es auch so gemacht. Cool, oder? Also das ist so, ich finde, Christsein ist so herrlich simpel. Also nicht, dass es nicht in mir einen Widerstand gäbe, dieses herrlich Simple zu leben. Die Bibel nennt das Sünde und Fleisch und so. Aber ganz grundsätzlich, Wahnsinn, oder? Jetzt, Paulus ist bereit für den Zeugenstand. Frage, bist du das auch? Lass uns eine kleine Übung machen. Also ganz, ganz easy. Kurze Frage. Du kannst jetzt einfach nur mal mitdenken. Letzte Woche oder vorletzte Woche, mir egal. Gibt es eine Sache in deinem Leben, von der du hoffst, dass sie nicht ans Licht kommt? Also einfach mal so die letzte Woche. Gibt es da so eine Sache, wo du sagst, boah, hoffentlich kriegt das keiner mit? Ja, das können so Sachen sein, was weiß ich, ja. Besuch merkwürdige Internetseiten, vielleicht hat deine Steuererklärung nur einen Teil der Sachen enthalten, die da reingehören. Vielleicht hast du über andere Leute schlecht geredet, hast irgendwo geschummelt bei einer Klausur. Keine Ahnung, ja. Also gibt es in der letzten Woche etwas, wo du sagst, müsste ich jetzt nicht nach vorne kommen und das mal öffentlich bekennen, ja? Wäre mir irgendwie schon ziemlich peinlich. Okay, wenn du einen Gedanken hast, wo du sagst, das ist nicht so gut gelaufen, halt den mal kurz fest. Und jetzt überlege, wie es wäre, wenn Gott sich diesen Gedanken anschauen würde. Wenn du in der Auferstehung das, was da passiert ist, Gott sagt, wollen wir noch mal drüber reden. Über die eine Sache. Und das wäre dir so richtig peinlich. Denkst du, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ja? Das sind die Dinge, wo wir merken, die müssen raus. Die müssen wir loswerden. Da müssen wir ran. Und deswegen ist es so spannend zu sehen, was macht denn jetzt Paulus, damit er diese Dinge los wird? Und jetzt für alle, die sagen, oh, warum hat er mich denn an meine Sünde erinnert? Ganz einfach, diese Transparenz, dieses sich selber vergegenwärtigen, da gibt es Dinge in meinem Leben, die laufen noch nicht rund. Diese Transparenz ist keine Last. Das darfst du jetzt nicht als so ein Sack empfinden, der auf deinen Schultern liegt. Diese Transparenz und der richtige Umgang damit, dass ich weiß, da ist es noch nicht, da bin ich noch nicht fertig. Und für alle die denken, irgendeiner hier wäre fertig, vergesst es. Vergesst es. Wir sind alle auf dem Weg, okay? Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann bringt er Gnade mit. Warum? Weil jeder von uns sie braucht. Logisch. Aber auf diesem Weg dürfen wir uns der Sachen bewusst werden, die noch nicht rundlaufen. Und wir dürfen anfangen, ein wirklich reines Gewissen zu entwickeln. Selbst ein Paulus muss sagen, ach, da gab es dann doch diesen einen Ausruf, ach, beinahe. Aber schauen wir uns den Kernvers, den absoluten Kernvers dieses Textes an, den ich mit euch anschauen möchte. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Weil hier steht etwas ganz Wichtiges. Hier heißt es, darum übe ich mich auch. Alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Ich übe mich. Wir gehen das mal Vers für Vers oder Punkt für Punkt durch. Zuerst heißt es hier, darum. Das heißt, all das, was jetzt kommt, fußt auf dem, was vorher gesagt wurde. Worum ging es vorher? Es ging um ich habe eine Hoffnung auf die Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Wie ich lebe, spielt vor Gott eine Rolle. So, weil ich diese Hoffnung auf Auferstehung habe, darum, ja, weil dieses Leben einen Unterschied macht, darum will ich in den Augen des Gottes, der mich einmal beurteilen wird, auf eine Weise leben, dass der sagt, tschakka, das war gut. Das ist das, was wir wollen. Das ist ziemlich banal. Ja? Christsein ist, irgendwann vor Gott zu stehen und Gott sagt, tschakka. So einfach. Und dann wirst du sagen, ja, aber, und Gott wird sagen, schwamm drüber. Warum? Weil er dein Herz kennt. Wir können Gott nicht täuschen. Aber da, wo ich weiß, ich lebe mit dieser Perspektive Ewigkeit, der Tag heute, dein Tag heute macht einen Unterschied. Ist dir das klar? Der Tag heute ist wichtig, den hat Gott dir geschenkt, damit du ihn für ihn liebst. So einfach. Du darfst ihn heute leben für ihn. Er macht einen Unterschied. Der Tag ist nicht egal. Darum übe ich mich auch. Und dieses Üben, ja, ich hätte ja am liebsten jetzt hier so eine Hantelbank hingestellt und ein paar von den Jungs nach vorne geholt und dann mal so ein bisschen, damit im Hintergrund üben praktisch wird. Üben hat was mit Trainieren zu tun, hat was mit Disziplin zu tun, hat was damit zu tun, dass man etwas so lange praktiziert, bis es Gewohnheit geworden ist. Und da merken wir schon, ein reines Gewissen, das fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist harte Arbeit. Das ist, ich habe wieder ein bisschen Sport angefangen. Ja, das ist, wenn die Frau 60 wird und man selber denkt, ah, das ist jetzt auch bald soweit, und man sieht seinen halb zerfallenen Leib, dann kauft man sich Kettlebells. Okay, ich habe es geschafft, mit dreimal in die Hocke zu gehen, mir links und rechts den Oberschenkel zu zerren. Sehr toll. Ja. Aber klar, Training, versteht ihr? Training ist etwas, ich kann jetzt aufhören. Ich kann jetzt sagen, das reicht. Ja, ich habe es probiert, hat wehgetan, war nichts. Ich kann aber auch sagen, naja, es war zu viel Gewicht, die weiche Bewegung, und du musst es halt mal richtig machen, weil, Freund, du weißt jetzt, du bist tatsächlich ein alter Sack geworden. Versteht ihr? Ich weiß jetzt, wo ich stehe. Ich weiß einfach, dass Gewichte, die eigentlich für meinen 10-jährigen Enkel gedacht waren, mir einen Tick zu schwer sind für diese Übung. Also muss ich jetzt was machen. Und so kann dir das auch gehen. Das kann sein, dass du auf die letzte Woche schaust und du hast dir ein paar Dinge geistlich erlaubt, wo du sagst, die sind eigentlich wie so ein gezerrter Oberschenkel, weißt du? Du denkst an Momente, wo du ausgerastet bist, wo dein Leben von Schmutz und Dreck erfüllt war, wo du besoffen warst, laut warst, keine Ahnung, wo du einfach merkst, das war völliger Quatsch. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich übe mich aber. Also üben heißt, der heilige Christ fällt nicht irgendwie vom Himmel, du bekehrst dich nicht und pläumst alles gut, sondern wir üben uns ein Gewissen ohne Anstoß zu haben. Das ist Training. Wie trainiert man den Umgang mit Sünde? Naja, das Erste ist, wir verschleiern sie nicht. Wir kehren sie auch nicht unter den Teppich. Der richtige Umgang mit Sünde heißt, ich bekenne jede Sünde, die ich in meinem Leben sehe. Und ich mache mich auf die Suche, ich lese die Bibel, um noch mehr Sünden zu finden. Und ich bringe das in Ordnung, was ich angestellt habe. Ich will erkennen und lassen. Und dann werde ich Situationen meiden, die mich zur Sünde verführen, die so eine Provokation darstellen, wo ich ganz häufig reinfalle. Und dann werde ich das Gute tun. So wie Johannes das so schön sagt, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer ein reines Gewissen haben will, merkt ihr, der braucht nicht nur gute Vorsätze. Das ist schon mal gut. Ja? Also ich habe jetzt auch gute Vorsätze zum mehr Sport machen. Aber wenn ihr mich in einem halben Jahr fragt, dann wollt ihr hören, dass ich mir inzwischen eine schwerere Kettlebell geholt habe, oder? Das wollt ihr hören. Ihr wollt hören jeden Morgen. Ja? Ihr wollt das hören, dass der Typ sagt, aus dem alten Sack ist ein altes Säcklein geworden oder so. Ja? Das wollt ihr einfach hören. Und das ist genau das, worum es geht. Wir fangen an, Sünde in den Blick zu nehmen, sie zu lassen, und wir fangen konkret mit Gehorsam an. So einfach ist das. Warum? Jesus ist Herr. Jesus sagt, schmeiß den Scheiß aus deinem Leben raus. Darum übe ich mich auch. Das ist Training. Da wirst du in diesem Leben auch nicht fertig. Ja, du wirst auch am Tag X, bevor du krepierst, noch Sünde zu bekennen haben. Ja, okay, so ist das halt. Aber du wirst ein Stück weiter und du wirst trainieren. Ich übe mich, ja was denn, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und Menschen. Also ich finde das eine ganz spannende Formulierung. Es geht ihm nicht darum, subjektiv das Gewissen nur zu beruhigen, sondern er sagt, ich möchte objektiv, dass das Gewissen keinen Anstoß bietet. Also ich habe ein Gewissen, das ist gebunden an das Wort Gottes. Wort Gottes ist der Maßstab. Und jetzt kommt Paulus und sagt, mein Leben orientiert sich an diesem Maßstab. Das, was ich tue und das, was ich lasse, das findet seinen Grund in den Geboten Gottes. Und deswegen entsteht dieses gute Gewissen, ja, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben. Es entsteht da, wo ich einerseits lerne, ich möchte wissen, was richtig ist. Dann kommt dazu aber auch noch Gehorsam, ich tue das aus. Und dann natürlich Buße, wenn ich es nicht tue. Also die Frage lautet nicht, fühle ich mich gut? Die Frage ist, ganz objektiv, ist mein Leben im Licht Gottes tatsächlich ohne Anstoß? Das ist das Ziel. Nicht, wie viel Sünde schaffe ich mit möglichst wenig schlechtem Gewissen unter einen noch so großen Teppich zu kehren. Sondern bin ich bereit, das, was mies läuft, Gott zu nennen und zu sagen, ich bringe das in Ordnung, ich bekenne das und dann stehe ich wieder auf und dann probiere ich es morgen neu. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, dann hole ich mir ein paar Buddies an die Seite, wir kämpfen gemeinsam. Ja, das ist manchmal nötig bei bestimmten Sünden, die sind so schwierig zu meistern, dass es, das, ja, kämpft bloß nicht alleine an manchen Sachen, das funktioniert nicht. Aber ich will das angehen, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß. Das ist mein Ziel. Ich werde nicht mit Gott Spielchen spielen. Ich werde nicht so Heimlichkeiten haben. Ihr müsst euch überlegen, ja, ein allwissender Gott, vor dem man nichts verstecken kann, der durch dich hindurchschaut, wie man durch eine frisch geputzte Fensterscheibe hindurchschaut, vor dem willst du irgendwas verstecken? Wie absurd ist das denn? Lass dir doch lieber helfen, das, was dir peinlich ist, loszuwerden. Ja, aber Jürgen, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ja, bekennen, fang damit an. Und bitte Gott darum, dass er dir hilft, dass er dir die richtigen Leute an die Seite stellt, dass du ein paar gute Bibelverse dazu findest, die du auswendig lernst. Fang irgendwie an. Ja, aber dann machst du ja morgen wieder falsch. Ja, dann bekennst du es morgen wieder. Ja, und übermorgen? Na, wieder bekennen. Ja, wie lange? Boah, ja, keine Ahnung, 20 Jahre. Also bis du halt fertig bist mit der Sache. Und dann kannst du Danke sagen, dann nimmst du die Sache, nächste Sache. Also Sünde muss einerseits super ernst genommen werden, merkt ihr das? Und auf der anderen Seite nicht so wichtig. Sünde darf nicht meine Beziehung zu Gott kaputt machen. Ich darf nicht denken, Sünde wäre in der Lage, mich von Gott zu trennen. Wisst ihr, woher ich das weiß? Ich werde euch nachher noch einladen mit mir, wenn wir hier Hauskreise haben, beten zu lernen. Ja? Beten nach dem Vater Unser. Habt ihr mal geschaut, wo im Vater Unser das Sündenbekenntnis kommt? Ich glaube, es ist Punkt 4. So am Ende, ja, so kurz vor Schluss, ja, wenn es eigentlich schon nicht mehr so drauf ankommt, wenn ich bei meinem Gebetsspaziergang schon fast wieder aus dem Wald rausgehe. Da kommt das. Warum? Weil es nicht unwichtig ist. Wir müssen immer aufpassen, dass es nicht das Wichtigste wird. Versteht ihr? So. Und Paulus sagt hier, darum übe ich mich auch alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Doppelter Fokus. Kein Anstoß vor den Menschen und kein Anstoß vor Gott. Vor Gott heißt, ich bin integer, meine Motive stimmen, meine Gedanken stimmen, ich gehe vernünftig mit verborgenen Sünden um, ich vertraue auf die Gnade Gottes, wenn ich versagt habe, und vor Menschen, naja, das ist das, was jeder sehen kann. Ich bringe die Dinge in Ordnung, die ich angestellt habe. Ich lebe versöhnt. Ich halte meine Versprechen. Ich halte mich an Absprachen. Ich gehe liebevoll mit Menschen um. Das sind die zwei Richtungen. Und das Schöne ist, Paulus trennt die beiden Seiten nicht voneinander. Ein Gewissen ohne Anstoß vor Gott und Menschen. Also dieses Gewissen ist weder bloß privat vor Gott, noch bloß sozial vor Menschen, sondern es ist immer beides. Es ist ein ganzheitliches Gewissen. Und lasst mich zum Schluss einen Blick auf zwei Leute werfen, die das mit diesem Gewissen nicht ernst genommen haben. Die beiden haben lustige Namen, Alexander und Hymenäus. Also Hymenäus ist ein bisschen lustiger als Alexander, für alle Alexanders hier. Die beiden machen Folgendes. Letzter Vers für heute, 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 19. Da heißt es, indem du den Glauben bewahrst, hier spricht Paulus zu Timotheus, seinem Kollegen, den er in Ephesus zurückgelassen hat, und er sagt, er soll den guten Kampf des Glaubens kämpfen, und jetzt erklärt er, wie man das macht. Wie kämpft man den guten Kampf des Glaubens? Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. So, Alexander und Hymenäus, das sind die beiden, erleiden Schiffbruch im Glauben. Ihre Beziehung mit Gott geht kaputt. Jetzt ist die Frage, wo beginnt dieser Prozess, dass meine Beziehung mit Gott kaputt geht? Und bei den beiden wird das deutlich. Lange bevor die Beziehung kaputt ist, machen sie etwas anderes. Etwas, wovor Paulus hier den Timotheus eindringlich warnt. Sie bewahren kein gutes Gewissen, sondern sie stoßen es von sich. Das heißt, immer wenn wir sündigen und etwas vom Wort Gottes wissen, sollten wir eigentlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich hoffe, dass du das hast. Wenn nicht, hast du zumindest ein fettes Problem. Aber nehmen wir an, du hättest es. Du tust etwas Falsches und du bekommst ein schlechtes Gewissen. Was mache ich jetzt? Bei Hymenäus und bei Alexander ist es so, die stoßen das von sich, die wollen damit nichts zu tun haben. Ein schlechtes Gewissen möchte mir ja sagen, tu Buße, bring das mit Gott in Ordnung, fang an, anders zu werden. Dafür ist das schlechte Gewissen da. Und die beiden stoßen das von sich. Das heißt, immer dann, wenn sie sündigen, bekommen sie ein schlechtes Gewissen, reagieren darauf nicht, es ist ihnen egal, und irgendwann schlägt das schlechte Gewissen einfach nicht mehr an. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, und der Glaube ist wie so ein Schiff, und das ist quasi leckgeschlagen, und irgendwann geht der Glaube unter. Und deswegen zum Schluss einfach nochmal zwei Fragen an dich. Und wenn du sagst, da ist was, dann such dir jemanden, mit dem du darüber reden und wo du darüber auch beten kannst. Okay? Das sind jetzt Dinge, die sind schon wirklich wichtig. Man kann es nicht anders sagen. Also für uns als Christen sind sie wichtig. Vor allem, wenn du denkst, du müsstest Sünde verstecken, um irgendwie gut dazustehen, musst du nicht. Gott schaut durch dich hindurch. Das muss dir klar sein, wie durch eine frisch geputzte Fensterscheibe. Er schaut einfach durch dich, er kennt dich durch und durch. Du musst nichts vor ihm verstecken. Und deswegen die Frage, gibt es da eine unbereinigte Sünde vor Gott? Irgendetwas, wo du nach außen hin den frommen Christen spielst und innen drin ist da so ein Kampf, vielleicht ist da sogar noch mehr, vielleicht ist da auch etwas, wo ein Stück Verzweiflung, ein Stückchen nicht mehr weiter wissen. Nach außen so ein Stück fromme Show und nach innen aber etwas, wo du allmählich von Sünde und von Angst und von Verzweiflung aufgefressen wirst. Wenn das der Fall ist, dann bitte fang neu an. Such dir Hilfe bei Geschwistern. Geh zu jemandem und sag, du, können wir miteinander beten? Ich habe da was, da komme ich einfach nicht weiter. Und ich habe es versucht zu verdrängen, aber es macht nur meine Beziehung zu Gott kaputt. Hier wird nach dem Gottesdienst ein Gebetsteam sein. Die würden sich freuen, mit dir darüber zu beten. Und dann das Zweite, gibt es da noch irgendeine Sache, die zwischen dir und Menschen steht? Jetzt gibt es Sachen, die können größer sein, wo man auch gar nicht so genau weiß, wie man das machen soll. Okay, vielleicht, ich rede mal über die kleinen Sachen, wo du eigentlich weißt, ich müsste hier mal noch eine WhatsApp schreiben. Ich müsste da mal jemanden anrufen. Ich müsste hier noch mal zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Versteht ihr? Wenn dir da jetzt was einfällt und wenn du denkst, das wollte ich aber nie. Ich finde das doof, ich möchte nicht immer als der Loser dastehen. Ich will das nicht zugeben. Mein Tipp, kümmere dich drum. Ich weiß, es kostet dich Überwindung an so einer Stelle. Aber trotzdem ist das wichtig, dass wir dieses Training zulassen. Wie heißt es hier? Darum übe ich mich auch. Ja, für einen kurzen Moment, sieh dich mal in einem Fitnessstudio. Ja, du auf so einer Bank mit so einer großen Hantel, ja, ich übe mich, wusch, ja, und übe mich weiter, wusch, und nochmal üben, wusch, ja. Das kommt nicht von heute auf morgen, so ein gutes Gewissen. Aber wenn du heute anfängst und sagst, das, was Gott mir zeigt, da gehe ich jetzt ran, das kläre ich, das bringe ich in Ordnung. Ich übe mich alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und Menschen. Ich möchte vor Gott dastehen als jemand und vor den Menschen dastehen. Als jemand, der ein reines Gewissen hat. So rein wie möglich. Und dann fällt dir die Sache ein, wie bei Paulus, der sagt, bis auf die eine Sache, wo ich diesen einen Ausspruch gemacht habe. Ja. Okay, bis auf die eine Sache. Das ist das Ziel. Amen.